Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Nochmal guten Morgen, liebe Geschwister hier in Wiedenest. Ich habe nachgeschaut, als ich das letzte Mal bei euch war, haben wir uns mit der Frage beschäftigt, was macht eigentlich Menschen hässlich? Was lässt Gemeinden unschön werden? Und wir haben herausgefunden, es liegt ganz oft am Ärger. Und ich freue mich, dass ihr 1,5 Jahre später noch hübscher seid als damals. Es ist richtig schön, euch anzuschauen und es ist erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit, dass offensichtlich der Ärger nicht so sehr an euch gezehrt hat. Heute miteinander unterwegs im Glauben und tatsächlich miteinander unterwegs, eine spannende Reise, die ihr in euren Familien, in euren Ehen, ihr als Gemeinde hier in der EFG Wiedenest, aber auch wir als Gemeindefamilie miteinander erleben, miteinander unterwegs zu sein im Glauben, uns wahrzunehmen, uns zu stützen, zu heben, zu ermutigen, vielleicht gelegentlich auch zu ermahnen. Es ist eine spannende Reise im Glauben an diesen wunderbaren Herrn mit vielen Abenteuern und ich freue mich heute einmal mehr mit euch im Wort Gottes zu studieren und zu schauen und an das Vaterherz Gottes zu kommen, unseren Herrn und Heiland Jesus Christus zu ehren und miteinander zu erleben, was es bedeutet. Wir haben im Christusforum ein 2-Jahres-Thema, Jünger werden. Nur zu Beginn vielleicht noch der Hinweis, es gibt noch Impulshefte auch zum Thema, weil das Thema mit mehreren Generationen Gemeinde leben und lieben, das ist ein zutiefst spannendes Thema, auch in dem, wie wir heute miteinander unterwegs sind, miteinander unterwegs sein im Glauben über mehrere Generationen. Versorgt euch mit ein bisschen Infomaterial und wer den Newsletter noch nicht hat, der sei herzlich eingeladen, unter christusforum.de gibt es einen Button Newsletter abonnieren, damit ihr auch wisst, ihr seid eingebunden in etwas Größerem. Außerhalb dieser Gemeindehausmauern und dieser Gemeinde gibt es eine Gemeindefamilie, zu der ihr gehört. Und einmal im Monat ist es schön, wenn ihr euch auch informiert und informieren lasst über das, was wir im Christusforum mit vielen Gemeinden deutschlandweit erleben und auch gestalten. www.christusforum.de. Miteinander unterwegs im Glauben, das ist wie gesagt heute unser Thema und ihr habt euch einen Leitgedanken gegeben, ein Bibelwort, was die Sonntage ein wenig gliedert und das ist aus der Apostelgeschichte und da heißt es im Vers 42, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Und ich habe mal ab Vers 40 für uns mitgebracht, weil es gibt da eine ganz interessante Deutung auch zu einem Text, den wir uns gleich anschauen wollen. Und aus diesem Text ist die Jahreslosung 2020 entnommen, die ja ganz viel damit zu tun hat von diesem Gebetsruf eines bewegten Vaters. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und ich lese deshalb nochmal ab Vers 40, noch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht oder aus diesem verdrehten Geschlecht. Und das haben wir genau diese Aussage von Jesus Christus an seine Jünger als schon ganz schön kantige und öffentliche Rüge in dem Text, aus dem die Jahreslosung kommt. Und dann eben die Hinwendung, das Abgewendetsein und dann die Hinwendung zu einem großen Mehrklang, einem Vierklang. Sie blieben aber beständig in der Lehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Und ich finde diese Jahreslosung, die wir ja in verschiedenen Evangelien auch haben, und wir lesen mal aus Matthäus und dann noch mal kurz in Markus hinein, ich finde diese Jahreslosung so zutiefst abholend in meinem Herzen, seelsorgerlich, für dich und für mich, weil wir genau das doch erleben. Miteinander unterwegs im Glauben heißt auf der einen Seite tolle Erfahrungen machen, dem Himmel so nah, einen Moment in Gemeinschaft mit Gott oder auch unter den Geschwistern mit Gott zu erleben, wo wir sagen, jetzt kann mich nichts mehr erschüttern. Der Ausruf, der erste Teil dieses Gebetsausrufes, der funktioniert, ich glaube. Und wir haben Erlebnisse, vielleicht Freizeiten, geistliche Rüstzeiten, irgendwo, wo wir so weit weg vom Alltag sind, wo wir das Gefühl haben, jawohl, jetzt kann ich glauben. Und wenige Augenblicke später dann plötzlich im Alltag angekommen, in den Herausforderungen, wo wir doch genau merken, wie das manchmal so in uns ringt, der Glaube und hilf meinem Unglauben. Ich glaube, ja natürlich glaube ich und dennoch erlebe ich eine medizinische Diagnose, eine finanzielle Not, eine zwischenmenschliche Verletzung, was auch immer. Und wir sind ganz schnell auf dem Boden der Tatsachen angekommen und haben auf der einen Seite den Glauben und auf der anderen unsere Herzensnot und wir beten mit dem Vater, hilf meinem Unglauben. Und ihr seht nun hier, das habe ich ein bisschen fett gemacht, weil da taucht plötzlich das, was wir in der Apostelgeschichte auch haben, im Grunde wieder das verkehrte, das ungläubige, das verdrehte Geschlecht auf. Und darüber möchte ich heute ein bisschen mit euch nachdenken, weil wenn wir jetzt den Text miteinander lesen, dann ist es ja schon eine ziemliche Herausforderung, auch das von den Lippen Jesu zu hören, wie er seine Jünger öffentlich rügt, wie sie offensichtlich von einer Bindung nicht zu einer Freisetzung kommen konnten, wie er nochmal in ihren Glauben auch hineinspricht. Aus Matthäus 17. Und als sie zu der Volksmenge kamen, trat ein Mensch zu ihm und fiel vor ihm auf die Knie und sprach, Herr, erbarme dich meines Sohnes, denn er ist mondsüchtig und leidet arg. Denn oft fällt er ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich brachte ihn zu deinen Jüngern, doch sie konnten ihn nicht heilen. Jesus aber antwortete und sprach, ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein, bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn mir her. Und Jesus bedrohte ihn und der Dämon fuhr von ihm aus und von jener Stunde an war der Junge geheilt. Da traten die Jünger für sich allein zu Jesus und sprachen, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Er aber spricht zu ihnen wegen eures Kleinglaubens, denn diese Art fährt nur aus durch Gebet und Fasten. Und deshalb ist es so gut, dass ihr euch auch miteinander unterwegs nochmal konzentriert und in den Kleingruppen und im Austausch trefft. Und es ist so gut, dass ihr Apostelgeschichte als Leitwort gewählt habt, weil offensichtlich in diesem Vierklang beständig zu bleiben in der Lehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet etwas freisetzen kann und unser, nicht nur unseren eigenen Glauben beflügelt, sondern offensichtlich auch eine ganz starke Auswirkung hat in das Umfeld. Und hier haben wir einen Befund, wie die Jünger im Grunde als ungläubig, als kleingläubig, als verdreht und verkehrt bezeichnet werden. Und dem wollen wir ein bisschen nachspüren, was Jesus damit meint. In Markus die gleiche Begebenheit und dann eben im Vers 24 die Jahreslosung 2020. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und von diesem Ringen habe ich euch schon ein bisschen berichtet. Und ich glaube, wenn wir Lebensgeschichten anschauen würden, dann würden wir zutiefst bewegt sein, wie wir im Alltag genau in diesem Ringen voneinander berichten könnten. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Professor Einstein soll mal zu Kardinal Faulhaber gesagt haben, Herr Kardinal, wenn ich Ihnen mathematisch beweisen könnte, dass Ihr Glaube nicht richtig ist, dass Ihr Glaube falsch ist, was würden Sie dann sagen? Und einen kurzen Moment überlegt der Kardinal, krault sich am Kinn und sagt dann: Herr Professor Einstein, einen kurzen Moment wäre ich verunsichert. Aber dann würde ich voll Liebe und Geduld darauf warten, bis Sie Ihren Rechenfehler gefunden haben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist etwas, was uns zutiefst in unserem Glauben und in dem, wenn wir auch vorhin von Nachrichten hören, die uns betroffen machen, wie unser Herz in diesen beiden Polen irgendwie ringt und wie wir auch beten dürfen, hilf meinem Unglauben. Ich möchte euch zeigen und mit hineinnehmen in ein Bild, was Jesus da gemeint hat, weil diese Aussage ist ja schon sperrig, Jünger im Grunde damit zu konfrontieren, ihr ungläubiges, ihr verdrehtes, ihr verkehrtes Geschlecht. Und wir haben eine Ableitung, die wir durchaus treffen können von diesem griechischen Wort diastrepho, wo plötzlich ein körperliches Gebrechen daraus abzuleiten ist. Und ich glaube, dieser Gedanke hilft uns nochmal, wenn wir verstehen wollen, was Jesus meint mit dem verdrehten Geschlecht. Diastrepho, da ist etwas abgewandt. Und im Bereich von Schielen hilft uns dieses Bild, was im Grunde ein körperliches Leiden zum Ausdruck bringt. Ich konnte dir heute Morgen noch nicht ganz persönlich in die Augen schauen, aber wenn du unter diesem körperlichen Symptom des Schielens leidest, dann fühl dich nicht besonders herausgerufen und schon gar nicht angeprangert, weil Christus meint, das geistliche Schielen, das Verdrehtsein unseres Blickwinkels und dieses geistliche Schielen, das geht uns alle an. Und deshalb sind wir eingeladen, heute nicht nur auf die Jünger zu schauen und zu sagen, warum haben sie es irgendwie nicht hingekriegt, sondern die große Einladung, das große geöffnete Vaterherz Gottes, der Herr Jesus Christus, der dafür eintritt, zeitlebens bis zu seinem Tod und seiner Auferstehung, dass von Bindungen eine Freisetzung geschehen kann, dass dort, wo Menschen gebunden sind in Schuld und Sünde, in Krankheit, in Schmerz, dass wir dort das Evangelium verkündigen, die frohe Botschaft, die Nachricht von Christus. Dafür steht dieser Herr, an den wir glauben und wo wir miteinander unterwegs sind. Jetzt ist es ja interessant, wenn wir überlegen, das Schielen, was passiert mit einem Mensch, der schielt? Ein Auge beim Schielen ist voll im Fokus. Ein Auge ist voll im Glauben. Ein Auge ist zentriert und weiß, das ist mein Herr, mit dem habe ich schon wunderbare Dinge erlebt. Das ist mein Versorger, das ist mein Erlöser, das ist der, der nicht zu spät kommt, der mir hilft. Und wir könnten Geschichten an Geschichten reihen und das bezeichnet dieses gerade stehende Auge. Ein Auge ist im Fokus. Die Jünger waren ja nicht wirklich ungläubig, sie waren unterwegs mit Christus. Also ein Auge war im Glauben. Und beim Schielen ist das Phänomen, dass ein Auge gerade in der Achse ist und das andere kippt raus. Das andere kippt im Grunde aus dem Zentriertsein, aus der Achsengleichstellung und schielt, schaut im Grunde nicht viel, aber dennoch merklich am Zentrum vorbei. Und wenn du vor einem schielenden Menschen stehst oder vor einem schielenden Person sitzt, dann stellst du dir unbewusst und ganz automatisch die Frage, schaut diese Person jetzt mich an oder schaut sie an mir vorbei? Und ich glaube, das ist die große Frage des Himmels. Also wenn ich mich so hineinversetze, dann stellt unser Herr bestimmt sich ab und zu die Frage, schaut Alexander Rockstroh jetzt eigentlich mich an? Oder schaut er gerade wieder irgendwie woanders hin? Ist Alexander Rockstroh wichtig, was Gott über ihn denkt und sagt? Und ist er mit dem Auge im Fokus und mit dem anderen ist vielleicht doch wieder bedeutender, was die Menschen über ihn denken und sagen? Ist das eine Auge im Fokus auf einen Gott, dem alles Vertrauen und alle Ehre gebührt und das andere Auge schielt irgendwie doch auf vermeintliche Lösungen? Ich kann es ja vielleicht doch ein bisschen schneller in meiner Ungeduld, als ob ich warte, bis Gott reagiert. Ich kann vielleicht auf meine Vorsorge doch mehr vertrauen als auf die Vorsorge Gottes. Und was auch immer dir für Geschehnisse und für Situationen aus deinem Leben in den Blick kommen. Das ist der Befund, wenn Christus spricht von einem verdrehten Geschlecht, von einem verkehrten Geschlecht, dann ist es die Ableitung, wo schauen wir hin? Und wenn wir in die Therapie gehen und wenn Kinder zum Beispiel anfangen zu schielen, dann wird eines gemacht, dann klebt man ein Auge zu, in aller Regel und ganz oft und zuerst das Auge, was gerade steht, um das andere zu trainieren, wieder in den Fokus zu kommen, aus der Achsenfehlstellung wieder in eine zentrierte Blickrichtung zu trainieren. Und das ist nicht nur irgendwie Spaß und Kosmetik, sondern im Grunde, wenn man das nicht täte, wäre es möglich, dass der Mensch erblindet. Man tut mit dieser Therapie etwas höchst Wichtiges und höchst Heilsames. Und ich glaube, Gott macht es manchmal auch. Er hält uns gelegentlich irgendwie auch ein Auge zu. Und das sind dann die Momente, ich weiß nicht, ob du die kennst, ich kenne die sehr wohl, dass ich bete in meiner Not und in meinem Leid und vor Entscheidungen und denke, jetzt, warum höre ich Gott nicht? Jetzt, wo ich ihn so notwendig brauche, warum gibt er mir kein Zeichen? Warum habe ich das Gefühl, ich stehe jetzt alleine da? Und ich darf dir heute sagen, Gott wird dich als seine geliebte Tochter, als seinen geliebten Sohn niemals alleine lassen. Er wird sich niemals zurückziehen. Es ist nur vielleicht diese Situation, dass das gerade stehende Auge im Moment etwas zugehalten ist, um das fehlsichtige, das fehlstehende Auge zu trainieren. Es ist das Trainingslager Gottes, der Wiederherstellungsplan. Es ist aber in keinster Weise so, glaub diese Lüge nicht, dass Gott dich in diesen Momenten verlässt und sich von dir verabschiedet. Er hält und mutet dir vielleicht zu, eine kleine Korrektur, eine größere Korrektur, damit das Auge, damit der Blickwinkel, wo du gerade fehlsichtig bist, wo du irgendwo hinschaust, was dir keine Lösung bringt, wo dieser fehlstehende Blick korrigiert wird unter dem großen Glanz und der großen Liebe Gottes. Ich hatte 2016 6 Augenoperationen, von daher habe ich ein ganzes Sammelsurium von denen. Also die gibt es in allen Motiven. Wenn ich in Bayern predige, dann muss ich mir hier das reinhängen. Ich weiß nicht, hier Dortmund vielleicht eher vom Sportclub Wiedenest habe ich noch keins. Aber ganz egal, es geht im Grunde um eine Kurskorrektur. Und das ist das verdrehte Geschlecht. Und ich glaube, da ist plötzlich dieser Ruf Christi für die Jünger ganz nah bei uns angekommen. Eben noch auf dem Berg der Verklärung, eben noch ein Ausmaß von Gottes Klarheit, obwohl es eine Verklärung war und ein Moment, wo Jesus mit Johannes, Jakobus und Petrus auf diesem Berg war und Erfahrungen gemacht hat, wo sie gedacht haben, hier will ich Hütten bauen, hier will ich gar nicht mehr weg. Und dann steigen sie runter und dann kommt dieser Moment, diese Alltagsherausforderung, wo die Jünger offensichtlich nichts tun konnten, nicht klar genug waren in der Fokussierung. Und das ist die Einladung für heute, die Therapie bei schielenden Patienten und die Einordnung, dass Gott dich niemals verlässt, aber dass er es dir zumutet, bestimmte Dinge auch mal zuzuhalten, um das Eigentliche wieder in den Blick zu bekommen. Und spannend ist ja schon, was wir gerade auch mit unseren Mund-Nasen-Bedeckungen machen. Und das hat ja alles auch irgendwie einen epidemiologischen Grund. Und das ist alles gut. Aber vielleicht hilft es uns auch nochmal irgendwie in der Achtsamkeit vor dem eigenen Leben, vor dem Leben von anderen. In der Achtsamkeit, was spreche ich eigentlich, was kommt ungefiltert an Gedanken und Worten aus meinem Mund. Vielleicht hilft es uns auch nochmal an der Stelle, es einzuordnen und zu sagen, jawohl, wir wollen uns korrigieren lassen, wir wollen diesen Blickkontakt. Weißt du, im Psalm 32 steht, dass der Herr dich unterweisen will, dass der Herr dir seinen Pfad zeigen will, dass er dich mit beiden Augen leiten will. Und die beste Voraussetzung, dass dein Gott, dass unser Herr dich mit seinen Augen leiten kann, ist, dass du ihn mit beiden Augen anschaust. Das ist die beste Voraussetzung. Und deshalb auch dieses ermutigende und ermahnende Wort heute Morgen: Schau, wo du ins Schielen gekommen bist. Und wir sehen im Wort Gottes, was es für eine Konsequenz hat, wenn wir das Schielen anfangen. Ich lese mal mit euch ein paar Verse aus 1. Johannes 2. Da heißt es: Liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, und jetzt haben wir wieder hier die interessante Parallele, und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Es ist nochmal ein Indiz darauf, dass wir im Grunde mit einem Auge ganz leicht abgelenkt sind. Mit einem Auge schon glauben, mit einem Auge schon unseren Herrn im Blick haben und mit dem anderen doch wieder diesen Begierden irgendwie anzuschauen. Und das ist kein Phänomen der Postmoderne und der Neuzeit. Es ging schon bei Adam und Eva los. Du kannst die Geschichte des Sündenfalls anhand dieses Dreiklangs mal durchdeklinieren. Genau das ist passiert. Begierde der Augen, boah, da wächst eine Frucht. Sollte Gott mir vielleicht das Beste vorenthalten an Weisheit und Erkenntnis, Durchblick? Das will ich doch auch haben. Die Begierde des Fleisches. Warum darf ich von dieser Frucht nicht essen? Es verlangt nach mir. Und die Begierde des Hochmutes: Ich möchte so sein wie Gott. Und selbst unser Herr Jesus Christus in der Geschichte der Versuchung nach 40 Tagen Wüste, kannst du auch wieder erleben, genau dieser Dreiklang, genau in diesen drei Bereichen der Angriff des Teufels. Wer könnte es nicht verstehen, wenn man dem auflegt und sagt, ja, jetzt mach mal aus Steinen Brot. Nach 40 Tagen Wüste kann man verstehen, der Mensch hat Hunger. Der Angriff auf die Begierde des Fleisches. Der Teufel nimmt den Herrn Jesus Christus mit, hoch hinauf, zeigt ihm alle Reiche der Welt und sagt, gehört alles dir, wenn du niederfällst und mich anbetest. Die Begierde des Fleisches, aus Steine Brot zu machen, und Christus bleibt völlig fokussiert, beide Augen auf Gottes Wort und auf seinen Vater im Himmel und sagt, nein, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Die Begierde der Augen, nein, ich bete nicht an. Du sollst nur Gott anbeten und keinen anderen. Und dann der dritte Versuch auf der Zinne des Daches: Wenn du der Sohn Gottes bist, dann schmeiß dich runter und beweis es. Der Angriff auf die Begierde des Stolzes und des Hochmutes. Du bist in diesem Dreiklang nicht alleine. Du brauchst nicht glauben, dass dir das alleine irgendwie schwerfällt und du alleine ins Stolpern kommst. Es ist ein Angriff, der uns ermutigen soll, miteinander unterwegs zu sein im Glauben, miteinander unterwegs zu sein, zu fokussieren und zu sagen, jawohl, ich bleibe mit beiden Augen im Zentrum. Ich schaue mit beiden Augen meinen Herrn an. Ich erkenne einmal mehr, wo sich ein Auge wieder verabschiedet hat, und die vermeintlichen Lösungen und die Begierde. Und das griechische Wort leitet uns im Grunde nochmal in diese Fragestellung. Was steht im Epizentrum deiner Gedanken? Was steht im Epizentrum deiner Gedanken? Und es geht nicht darum, und das ist ja vielleicht so ein bisschen das Komische, weil der gleiche Autor in seinem Evangelium diesen bekannten Vers schreibt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Wie passt es zusammen, dass der gleiche Autor im Grunde von Gottes grenzenloser Liebe für diese Welt spricht und auf der anderen Seite uns ermahnt, die Welt nicht zu lieben? Es geht nicht darum, dass du morgens, wenn du aufstehst, nicht voller Fröhlichkeit deine Rollläden hochziehst und diese Schöpfung genießt. Es geht nicht darum, dass du die Geschöpfe, ob Mensch oder Tier, die Gott in diese Welt gegeben hat, nicht genießt und dich nicht an ihnen freust. Darum geht es nicht. Es geht auch nicht darum, dass du unachtsam und irgendwie wahllos und verwahrlosend mit dieser Schöpfung umgehst. Ganz im Gegenteil. Das zu bewahren, diesen Schöpfungsgedanken und dich an dem zu freuen und das zu lieben, was Gott in diese Schöpfung gegeben hat, das ist großer Auftrag für uns. Nein, es geht nochmal im Bild des Schielens, wo geht die Begierde hin? Wo kommt die vermeintliche Lösung her? Wo wird dein Vertrauen eingesetzt? Bist du mit beiden Augen im Fokus? Und offensichtlich war mangels dieser Fokussierung das, was die Jünger unten nicht tun konnten, diese Bindung eines Kindes, eines jungen Menschen, sie nicht zur Freisetzung führen konnten. Offensichtlich hat es etwas damit zu tun, dass sie ihren Fokus verloren haben und dass diese Form von Bindung mit Gebet und Fasten im Grunde hätte gelöst werden können. Und deshalb nochmal die Frage, was steht im Zentrum deiner Begierde? Und im Reich Gottes bekommst du etwas durch zwei große und im ersten Moment sehr divergente und diametrale Systeme. Du bekommst im Reich Gottes etwas durch Nehmen, Zupacken in den Schatzkammern Gottes, Lambano, greif zu. Gott verheißt dir heute die Fülle. Du musst nicht aus den alten, abgestandenen Wassern von gestern trinken, sondern heute zugreifen. Und auf der anderen Seite bekommst du im Reich Gottes, und es mag widersprüchlich sein, aber das ist das Geheimnis Gottes, du bekommst auch etwas, in dem gemeinsamen Unterwegssein im Glauben, im Gebet, im Brotbrechen, in der Gemeinschaft, in deinem persönlichen Glaubensleben, du bekommst auch etwas, in dem du verzichtest. Und in dem dein Blick wieder weggeht von dem, was verschiedene Dinge dir vorgaukeln, hin auf den, der dafür steht, dass aus Bindung Freisetzung geschieht. Dass aus deinem Glauben du persönlich profitierst und um dich herum noch viele andere Menschen. Und deshalb nehmen und verzichten, und beides sind zwei große Dinge, ein Geheimnis irgendwie, was Gott auflöst, auch in diesem Miteinander unterwegs sein, wieder zu fokussieren. Das Gebet, das Brotbrechen, die Gemeinschaft, das Miteinander und die Lehre, das Wort Gottes. Auf der Landebahn zum Abschluss würde ich dich gerne einladen, und das ist eine der Fragen dann auch für die Kleingruppen oder Austauschmöglichkeiten. Ich habe dir mal eine Zahl mitgebracht, 168. Und diese Zahl verbindet uns alle, weil wir haben alle zusammen, du nicht mehr oder weniger als ich, 168 Stunden in der Woche Zeit. Alle, für uns alle gleich. Gibt es keine Ungerechtigkeit. Und jetzt brauche ich mal die guten Kopfrechner von Wiedenest und würde dir mal vorstellen, ungefähr ein paar Dinge aus meinem Leben, wie viel Zeit ich einsetze. Und die guten Kopfrechner werden uns nachher sagen, wie viel Zeit eigentlich noch übrig bleibt. Wir fangen an. 168. Ich arbeite ungefähr 50 Stunden. Sieh's ab. Ich schlafe ungefähr 42 Stunden. Ich esse ungefähr 7 Stunden, verbringe 3 Stunden in der Woche im Bad und mache 3 Stunden in der Woche Sport. 2 Stunden für Hobbys, 3 Stunden mit Hausarbeit. Ich koche gerne und kaufe auch gerne ein. Und 7 Stunden Familienzeit. Was bleibt übrig? War schnell, ne? Ja, perfekt. Das ist der neue Kassier der Gemeinde. Cool. 51 Stunden bleiben übrig. Und ihr Lieben, ich frage mich gelegentlich, was mache ich eigentlich mit den 51 Stunden? Weil die wichtigen Dinge, ich bin noch gar nicht im Bereich des Verzichtens. Ich muss von den wichtigen Dingen noch gar nichts lassen und stelle mir manchmal die Frage, wo gehen denn die 51 übrigen Stunden hin? Und jetzt verstehe mich nicht falsch. Das ist kein Moment irgendwie von Gesetzlichkeit oder Anklage, um dich irgendwie reinzustressen in mehr stille Zeit und einfach irgendwie noch was zu machen, nur dass wir was gemacht haben. Weit fern davon, sondern es ist nur eine Einladung, nochmal zu gucken, was mache ich denn mit 51 Stunden und wäre es möglich, dass ich in diesen 51 Stunden nochmal was fokussiere? Wenn du mit normalem Lesetempo die Bibel einmal durchliest, dann brauchst du ungefähr 80, 82 Stunden. Mit jedem Tag einer Viertelstunde fokussierte Zeit bist du einmal im Jahr einmal durch, vom Mose bis zur Offenbarung. Oder nochmal irgendwie zu sagen, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde höre ich auf Gott. Ich nehme mir die Zeit, ich fokussiere. Es geht nicht um das Ableisten und irgendwas abhaken. Es geht nicht um einen Mechanismus. Es geht darum zu fokussieren und Gott mit beiden Augen in den Blick zu nehmen. Und dazu seid ihr herzlich eingeladen und ihr auch in den Kleingruppen, die ihr euch nachher trefft oder innerhalb der Woche, einfach nochmal zu schauen, zu teilen, wo schiele ich, wo habe ich meinen Blick abgewendet, wo bin ich nicht mehr im Fokus. Und vielleicht auch mal eine Rechnung aufzumachen, wie viel Zeit bleibt mir übrig. Denn ganz oft höre ich mich selber sagen, ich habe dafür gar keine Zeit. Und in der Regel stimmt es nicht. Wir haben Zeit und müssen noch nicht mal verzichten und dürfen einfach eintauchen in diesen Blickkontakt. Und es darf wahr werden, dass Gott sagt, ich möchte dich mit meinen Augen leiten. Und es darf wahr werden, dass du ihn mit beiden Augen anschaust. Zum Schluss möchte ich gerne noch mit euch beten und euch nochmal einen abschließenden Gedanken mit auf den Weg gehen, der auch irgendwas mit dem Thema Auge zu tun hat. Weil es geht darum, nochmal im gemeinsamen Unterwegssein, im Miteinander Unterwegssein, im Glauben, im Gebet, in all den Dingen, die ihr miteinander besprecht an diesen Sonntagen und in diesen Wochen. Es geht darum, nochmal eine Antwort zu treffen, was mache ich denn mit den vielen durchkreuzten Plänen? Mit den Gebetsrufen, mit den innigen Gebeten, die noch nicht erhört wurden. Mit den Verletzungen, die auch eine christliche Gemeinschaft hervorbringt. Was mache ich denn damit? Mit durchkreuzten Plänen, wo einfach es nicht aufging, meine Rechnung. Und ich möchte dir sagen, Gott stellt sein Kreuz auf unsere durchkreuzten Pläne. Das ist die Antwort, wie Gott auf nicht gelungene Pläne reagiert. Der perfekte Plan, mit dem Mensch in einer Liebesbeziehung zu leben, wurde durchkreuzt durch den Sündenfall. Was hat Gott getan? Er hat nicht irgendwie die Menschen erstmal weggenommen, gesagt, mache ich nochmal ein paar neue, das hat nicht funktioniert. Nein, er hat reagiert auf diese unperfekte Antwort des Menschen, indem er ein Kreuz aufgerichtet hat. Und ich will dir das nochmal so ins Herz hineinsprechen und dir auch nochmal zeigen, wie wichtig Gott das ist, auf durchkreuzte Pläne ein Kreuz zu richten. Er geht sogar damit ins Detail. Vielleicht habt ihr es schon mal gesehen, ich habe es bei einer Jahreskonferenz auch schon mal gezeigt, dieses Bild vom Kreuz. Es ist nicht irgendein Bild, sondern es ist ein Kreuz aus Salzkristallen, weil jede Träne, sagte der Biologieprofessor, birgt unter dem Mikroskop betrachtet ein Kreuz. Also Gott ist es so wichtig, sein Kreuz in deinen durchkreuzten Plänen aufzurichten, dass er sogar in jeder deiner geweinten Tränen um einen nicht geklappten Plan, um eine Verletzung aus der Gemeinschaft, um ein unerhörtes Gebet. So wichtig ist es Gott, dass er in der Träne ein Kreuz aus Salzkristallen aufrichtet und Gott stellt sein Kreuz auf unsere durchkreuzten Pläne. Und das möge dich ermutigen, euch ermutigen, in euren Kleingruppen Gott anzuschauen und miteinander unterwegs zu sein im Glauben. Ich bete noch zum Abschluss ein Gebet, was Paulus an die Epheser schreibt, ein apostolisches Gebet, wo er genau das nochmal aufgreift, und es soll dir als Segen zugesprochen sein. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Und jetzt hör gut zu, was für eine Kraft das ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Gott segne dich und bleib in seiner Nähe. Sei fröhlich und in der Nähe Christi. Es ist schön, dass es dich gibt. Gott genießt das sehr, dir in die Augen zu schauen. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.